Don Tommen gehört. Ich schwöre es, Euer Gnaden. Er erhob sich. Kersey küsste ihn auf beide Wangen. Sie küsste auch seine Schwester und flüsterte ihr zu, »Ihr habt einen tapferen Bruder.« Entweder mangelte es Margeri am nötigen Anstand zu antworten, oder die Angst hatte sie aller Worte beraubt. Es sollte noch einige Stunden dauern bis zur Dämmerung, als Kersey durch die Tür des Königs hinter dem eisernen Thron schlüpfte. Sir Osmond ging vor ihr her und leuchtete ihr mit einer Fackel den Weg, während Qyburn sich an ihre Seite gesellte. Pucelle bemühte sich, Schritt zu halten.
»Wenn Euer Gnaden erlauben«, schnaufte er, »junge Männer sind übermäßig kühn und denken nur an den Ruhm der Schlacht, nie an die Gefahren. Sir Loras, sein Plan birgt viele Gefahren. Die Mauern von Dragonstone zu stürmen,
ist sehr tapfer.«
»Tapfer, ja, aber...«
»Ich habe keinen Zweifel daran, dass unser Ritter der Blumen der erste Mann auf den Zinnen sein wird.«
»Und vielleicht der erste, der fällt.«
Der pockennarbige Bastard, den Stannis in seiner Burg zurückgelassen hatte, war kein grüner Turnierrecke, sondern ein erfahrener Schlechter. Wenn die Götter es gut meinten, würde er Ser Loras zu dem ruhmreichen Ende verhelfen, welches dieser sich zu erhoffen schien.
»Vorausgesetzt, der Junge ertrinkt nicht schon auf dem Weg dorthin.«
In der vergangenen Nacht hatte wieder ein Sturm gewütet, ein heftiger. Stundenlang war der Regen in Strömen niedergegangen.
»Wäre das nicht traurig?«
dachte die Königin.
»Ertrinken ist so ein gewöhnlicher Tod. Ser Loras giert nach Ruhm wie andere Männer nach Frauen, und das Mindeste, was die Götter ihm gewähren können, ist ein Tod, der ein Lied wert ist.
Gleichgültig, wie es dem Jungen auf Dragonstone ergehen würde, die Königin würde Gewinn daraus ziehen. Nahm er die Burg ein, musste Stannis einen harten Schlag einstecken, und die Redwine-Flotte konnte gegen die Eisenmänner segeln. Scheiterte er, würde sie dafür sorgen, dass man ihm den Löwenanteil der Schuld zuschrieb. Nichts bedeutete für einen Ritter einen solchen Makel wie eine Niederlage, und sollte er ruhmreich und blutbedeckt auf seinem Schild heimkehren, wäre Sir Osney zur Stelle, um die trauernde Schwester zu trösten. Sie konnte sich nicht länger beherrschen und brach in schallendes Gelächter aus, das laut durch den Gang hallte.
»Euer Gnaden?«
Großmeister Pucelle blinzelte, sein Mund öffnete sich.
»Warum lacht ihr?«
»Warum?« antwortete sie.
»Weil ich ansonsten weinen müsste. Mein Herz birst vor Liebe zu unserem Ser Loras und seinem Heldenmut.«
Sie ließ den Großmeister an der Serpentinentreppe stehen.
»Der nützt mir nichts mehr«,
entschied die Königin. Alles, was Pucelle in letzter Zeit zustande brachte, war eine Plage aus Warnungen und Widersprüchen. Er hatte sogar Einwände gegen das Abkommen erhoben, das sie mit dem Hohen Septon getroffen hatte, und sie nur aus trüben, rheumatischen Augen angestarrt, als sie ihm befohlen hatte, die notwendigen Dokumente aufzusetzen. Wieder hatte er sie nur mit alten Geschichten gelangweilt, bis Kersey ihn unterbrochen hatte.
»König Maegos Tage sind vorüber, und seine Erlasse gehören der Vergangenheit an«,
hatte sie zu ihm gesagt.
»Wir leben in König Tommens und meinen Zeiten.«
»Ich hätte ihn lieber in den schwarzen Zellen verrecken lassen sollen.«
»Sollte Ser Loras fallen, werden Euer Gnaden einen neuen, würdigen Ritter für die Königsgarde finden müssen«,
sagte Lord Qyburn, während sie den mit Schanzpfählen gespickten Burggraben überquerten, der sich um Maegors Bergfried zog.
»Jemand Glorreiches«,
stimmte sie zu,
»jemand, der so jung und schnell und stark ist, dass Tommen Loras bald ganz vergessen hat. Ein wenig Ritterlichkeit kann nicht schaden. Aber er sollte nicht so viele Flausen im Kopf haben. Kennt ihr einen solchen Mann?«
»Ach nein«, antwortete Qyburn.
»Ich hatte eine andere Sorte Recke im Auge. Was ihm an Ritterlichkeit mangelt, wird er euch zehnfach an Ergebenheit bieten. Er wird euren Sohn beschützen, eure Feinde töten und eure Geheimnisse bewahren, und kein Lebender wird in der Lage sein, gegen ihn zu bestehen. Das sagt ihr. Worte sind Wind. Wenn die Zeit reif ist, dürft ihr mir diesen Tugendhelden vorstellen. Und wir werden sehen, ob er eure Versprechungen erfüllen kann.«
»Man wird Lieder auf ihn singen, das schwöre ich.
Um Lord Quiburns Augen bildeten sich Lachfältchen.
»Darf ich nach der Rüstung fragen? Ich habe eure Bestellung weitergeleitet. Der Waffenschmied hält mich für verrückt. Er versicherte mir, kein Mann sei stark genug, um in einem so schweren Panzer kämpfen zu können.«
Kersey warf dem Maester ohne Kette einen warnenden Blick zu.
»Haltet mich zum Narren, und ihr werdet einen qualvollen Tod erleiden. Dessen seid ihr euch hoffentlich bewusst, nicht wahr?«
»Stets, euer Gnaden.«
»Gut, mehr möchte ich über diese Sache nicht wissen.«
»Die Königin ist zu weise. Diese Mauern haben Ohren.«
»Sicherlich.«
Des Nachts hörte Kersey manchmal leise Geräusche, selbst in ihren eigenen Gemächern.
»Mäuse in den Wänden«, redete sie sich ein, »mehr nicht.«
Neben ihrem Bett brannte eine Kerze, doch das Feuer im Kamin war erloschen, und ansonsten gab es kein Licht. Auch war es kalt im Zimmer.
Kersey zog sich aus, ließ ihr Kleid zu Boden fallen und schlüpfte unter die Decke.
Auf der anderen Seite des Bettes rührte sich Taena.
»Eure Gnaden«,
murmelte sie leise,
»welche Stunde haben wir?«
»Die Stunde der Eule«,
erwiderte die Königin. Zwar schlief Kersey oft allein, doch sie mochte es nicht gern. In ihren ältesten Erinnerungen teilte sie das Bett mit Jaime, als sie noch so klein gewesen waren, dass niemand sie auseinanderhalten konnte. Später wurden sie getrennt, und da hatte sie eine Reihe Schlafgenossinnen gehabt, meist Mädchen in ihrem Alter, Töchter der Hofritter und Gefolgsleute ihres Vaters. Keine hatte sie zufriedengestellt, keine war lange geblieben.
»Kleine Kriecherinnen allesamt. Langweilige Wesen, die ständig Geschichten erzählten und versuchten, sich zwischen Jaime und mich zu drängen.«
Trotzdem hatte sie in manchen Nächten tief in den Eingeweiden des Rock ihre Wärme willkommen geheißen. Ein leeres Bett war ein kaltes Bett, besonders hier. In diesem Zimmer herrschte Kälte, und unter diesem Baldachin hatte ihr königlicher Gemahl sein Leben ausgehaucht, Robert Baratheon, der erste seines Namens.
Möge es niemals einen zweiten geben.